übers Leben. Geschichten über das Leben und von Überlebensstrategien. Faktenfolge.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge übers Leben. Heute auch mit Geschichten, aber tatsächlich auch mit ganz vielen Fakten. Wir haben einen besonderen Gast, den dürfen wir gleich vorstellen. Mein Name ist Anke und mit mir in altbewährter Weise meine Kollegin Nicole. Hallo. Und wir begrüßen Jörg Meyerer.
Hallo.
Jörg, du bist Pfarrer hier in der Pfarreiengemeinschaft Bad Neuenahr-Ahrweiler. Schon viele Jahre.
Ja, schon fast 23 Jahre bin ich als Pastor hier in der Stadt.
Wir schauen heute auf das Themenfeld Resilienz. Wir haben in einer der vorherigen Folgen uns ja dem Grundbegriff genähert und haben festgestellt, dass ganz viele Faktoren diesen schwer greifbaren Begriff ausmachen. Dazu zählen unter anderem Optimismus und Selbstregulationsfähigkeit. Und mit Jörg wollen wir heute auf die Punkte soziale Unterstützung, soziales Netzwerk und aber auch den Sinn schauen. Und damit wir gut durch die Folge kommen, starten wir in altbewährter Weise mit einer kurzen Orientierung. Ich übergebe an Nicole.
Wir schauen uns im Raum um, sehen, was uns so ins Auge springt, hören, was uns umgibt, atmen dreimal tief durch. Es ist gut, wenn man länger ausatmet als einatmet und prüfen, wie intensiv der Außenkontakt ist vom Körper. Also, wo ist der intensivste Kontakt? Anke, wo empfindest du das?
Ich stehe mit meinem rechten Fuß gerade stabiler auf dem Boden als mit dem linken.
Mhm. Beide Füße auf dem Boden, das ist gut, den Kontakt da zu spüren, und die Sitzfläche spüre ich gut.
Das heißt, wir können gut starten.
Ja.
Als leitender Pfarrer warst du während dem Flutgeschehen in Ahrweiler unterwegs und hast ein Buch darüber geschrieben, über die Zeit während und nach der Flutkatastrophe, über den Zusammenhalt, die Solidarität zwischen den Menschen. Das Buch trägt den Titel Zusammenhalten als Seelsorger im Ahrtal. Hast du ein Beispiel für uns aus dieser Zeit, an dem der Punkt des sozialen Zusammenhalts besonders greifbar wird?
Ja, also in der Zeit nach der Flut vor allem, da gab es ja eine ganz lange Phase, wo wir alles, was wir hatten, miteinander geteilt haben. Das waren Stühle, das waren Stromgeneratoren, das war das Wissen, wo es ein Abendessen gibt. Das war all das, was wir brauchten, haben wir geteilt. Und ich habe einen ganz besonderen Moment da sofort vor Augen. In der Nachbarschaft bei uns wurde jeden Abend gegrillt. Jeden Abend. Mhm. Über Wochen. Das haben immer dieselben Leute gemacht. Die sind irgendwo hingefahren und haben das Grillgut gekauft. Nach ein paar Tagen gab es auch was für Vegetarier. Und da gab es immer irgendwas zu essen. Und das war die Gelegenheit, natürlich auch auszutauschen. Also ich kann mich noch gut erinnern, als ich einmal einkaufen war in einem unserer Geschäfte und es dort tatsächlich in der Kühltheke Bierdosen gab. Die gibt's dort eigentlich überhaupt nicht. Und ich habe sofort gedacht, die nimmst du jetzt mit und die bringst du dahin. Und das ist so für mich so ein Beispiel, dass wir aneinander gedacht haben, füreinander da waren, und der Jubel, mit dem diese Bierdosen begrüßt wurden, ist mir ewig im Ohr. Weil das gab's hier. Es gab und gekühlte Bierdosen. Also warmes gab's ja vielleicht noch in den ersten Tagen, aber gekühltes, unglaublich. Und so haben wir halt alles miteinander geteilt. Und das war eine ganz schwere Zeit, aber dadurch, dass es immer wieder diese Treffpunkte gab, gab es auch viel Austausch und viel Möglichkeiten, so sich das abzuerzählen, was man an dem Tag erlebt hat.
Und hat das eine Rolle gespielt, ob man sich kannte vorher? Also du sagtest jetzt, die Nachbarschaft kam zusammen zum Grillen. Ist die Nachbarschaft so vorher schon zusammengekommen?
Nein. Also ich habe in der Flut gerade meine Nachbarn auch noch mal kennengelernt. Ein Teil konnte ich überhaupt nicht. Man hat sich tatsächlich dann gekannt, weil man da war. Also das Kennenlernen ging ja ganz, ganz ruckzuck. Man war da und das war so okay. Und also es spielte eine Rolle, ob man sich kannte oder nicht. Denn die man kannte, war so in der ersten Zeit nach der Flut eine unglaubliche Freude, sich wiederzusehen, sich zu umarmen und zu wissen, es gibt dich noch. Mhm. Und das waren keine langen Austausche, das waren oft stille Umarmungen, manchmal eben auch mit Tränen dabei. Aber das Wissen, ich freue mich, dich nochmal zu sehen und du bist auch noch da.
Vielleicht für die Zuhörerinnen, die diese erste Zeit nicht so miterlebt haben, nochmal die Erinnerung, es gab am Anfang Meldungen, dass es über 1000 Vermisste gab. Also das war der Grund, warum man eben nicht wusste, wer hat diese Nacht überlebt und wer hat das nicht geschafft.
Und die Zahl der Überlebenden oder der Vermissten und der Toten war ja auch lange, das hat ja auch ganz, ganz lange gebraucht, bis man wusste, wer ist gestorben, wer ist in der Flutnacht zum Opfer gefallen, natürlich.
Und das war ja jetzt, also das Ausmaß der Katastrophe war ja undenkbar vorher, dass die wir hier am Tisch zusammensitzen, dass wir sowas jemals schon mal erlebt haben oder der Gedanke daran, dass das passieren kann. Und gerade in unserer schnelllebigen Welt, in der man mal kurz eine Messenger-Nachricht schickt oder sich mal kurz per Videotelefonie verständigt, das war ja alles relativ lange für das, wie wir gut umsorgt sind mit Telekommunikationsnetzen sonst, relativ lange sehr erschwert bis nicht möglich, weil der Strom fehlte, weil die Masten fehlten, weil man zurückgeworfen war, irgendwie darauf zu warten, dass irgendwann mal sich einer meldet und sagt, hallo, hier bin ich. Das kennen wir ja heute nicht, ne?
Ja, oder das Handy war überhaupt nicht da. Also wie viele Menschen haben ihr Handy in dieser Nacht verloren und konnten überhaupt keinen Kontakt zu irgendjemandem aufnehmen oder hatten keine Handynummer. Wer kennt schon Handynummern von irgendjemandem, der jetzt nicht betroffen ist? Also ich weiß vom ersten Tag, dass mein Kollege Heiko Marquardsen und ich beim Roten Kreuz ganz, ganz viel mit unseren Handys mitgeholfen haben, dass Menschen Kontakt aufnehmen konnten und sagen konnten, mich gibt's noch. Ich habe zwar nichts mehr, aber ich komme mich später abholen.
Ja. Allein die Tatsache, dass es ja auf so einer breiten Fläche keinen Strom gab, ne? Und das, also wenn das Handy leer war, es einfach auch nicht mehr anzuschalten war.
Genau, dann es war auch das war eine Geschichte der ersten Monaten. Gibt's hier Strom? Wo kann ich mein Handy aufladen? Das war eine typische Frage.
Und in der Zeit haben die Menschen hier vor Ort Zusammenhalt, aber anders neu erleben dürfen als das, was man gesellschaftlich in der Zeit, wir erinnern uns, Sommer 2021 war auch noch Corona. Das heißt, waren eigentlich alle auf Abstand gepolt, allein aus Sicherheitsaspektsgründen. Und dann gab es aber eine andere Form von Zusammenhalt hier zu erleben.
Ich glaube, dass das ganz einzigartig war. Ich habe eben ja schon gesagt, wir haben alles miteinander geteilt. Es gab eine große Achtsamkeit aufeinander. Wenn man sich wieder getroffen hat oder sich wieder gesehen hat, hat man ehrlich gefragt, wie geht's dir? Was ist jetzt? Und nicht nur, na, wie ist es? Sondern wirklich Zeit sich genommen zu hören, was ist denn jetzt? Es gab eine große, ja, wirkliche Solidarität, die Bereitschaft, das, was man hat und im Moment nicht braucht, wirklich miteinander zu teilen. Und das ging ja wirklich bis in die Zimmer, die man hatte, ein Bett, die man hatte. Ich weiß nicht, wie viel Menschen bei mir in den Gästezimmern in dieser Zeit geschlafen haben, weil da ein Bett war. Und wie viele Helfer kamen und wussten nicht, wo sie die Nacht verbringen könnten. Wir haben in dieser ersten Phase wirklich in großer Solidarität miteinander geteilt, weil auch die Welt mit uns ja geteilt hat. Wir hatten ja auch alles, was wir brauchten. Es gab Getränke genug, es gab Essen genug, es nur nicht überall, aber es gab insgesamt genug. Und das ging ja alles nur, weil Menschen zu uns kamen und mit uns das geteilt haben, was sie selber hatten. In den ersten Tagen war es Kleidung, in den nächsten Tagen war es Essen. Dann kamen die ganzen Werkzeuge und alles das, was wir gebraucht haben. Es war ja alles da und das war eine unglaublich gute Erfahrung, die letztlich uns ja geholfen hat, da durchzukommen. Mhm. Ohne die Solidarität der Menschen, die zu uns kamen, hätten wir das nicht überlebt. Das habe ich ganz, ganz vielen Helfern gesagt. Ohne euch hätten wir das hier nicht überlebt.
Und das ist ja ein Punkt, der genau dafür spricht, zu sagen, ein Mensch kann widerstandsfähig werden oder resilient sein, weil er Dinge nicht alleine tragen muss, wenn er das nicht möchte oder wenn er das nicht kann, sondern im sozialen Netz gestützt widerstandsfähig werden kann, weil andere die Dinge mittragen oder hier ganz nüchtern betrachtet mit anpacken. Also was sind hier Staubwolken gewesen über dem Tal, weil an so vielen Stellen so viele Menschen mit angepackt haben, um Schlamm und Schutt und Trümmer zur Seite zu räumen.
Ja, also man muss in keiner Katastrophe, in keiner Krise allein durchgehen. Wünschenswerterweise gibt es natürlich Freundinnen, Freunde, Familie, die einem an der Seite stehen. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann kann man sich das auch suchen. Dann kann man gucken, wer kann denn neben mir stehen. Das gilt für jede persönliche Krise. Und von denen gibt es ja ganz viele. Krankheit, Sterben, aus Trennung und, und. Dass man da nicht alleine bleibt, ist, glaube ich, eine der größten Resilienzen, eine der größten Kraftfaktoren, die einem hilft, da durchzukommen. Nicht allein zu bleiben.
Und auch um Hilfe bitten, ne?
Und das ist natürlich eine ganz schwierige Geschichte. Mhm. Um Hilfe zu bitten ist was ganz, ganz Schwieriges, wenn einem das Wasser nicht nur bis zum Hals, sondern über die Oberkante und Unterlippe steht. Dann ist es ganz schwer, um Hilfe zu bitten. Aber man darf das auch. Und unsere Erfahrung hier im Tal ist, es geht auch. Und man bekommt auch die Hilfe.
Jetzt warst du als Seelsorger in dieser Zeit unterwegs. Die Menschen haben schreckliche Dinge in der Nacht erlebt, haben immense Verluste erlitten. Was hat dich durch diese Zeit getragen? Was hat dir geholfen, das mit den Menschen zu tragen?
Auch, dass ich nicht allein war. Es gab von Anfang an ein kleines Team, das ich die ersten 6 Wochen jeden Tag getroffen hat. Morgens, um zu schauen, was war denn gestern? Was können wir an Informationen austauschen? Was haben wir erlebt? Was haben wir erfahren? Und zu planen, was machen wir heute? Was ist jetzt das, was jetzt dran ist? Und das war ja irgendwie von allem. Wir haben geguckt, wie es mit, wo wir hingehen können, wo die Not am größten ist oder wo wir jetzt sehen können, wo wir noch nicht waren in den nächsten Tagen. Wir haben sich um unsere Gebäude gekümmert, auch da einen Check gemacht, so gut es geht. Wir haben ganz viele Informationen weitergegeben. Ich weiß noch, einmal war die Frage, wohin schicken wir den Hähnchenstand mit 300 Hähnchen, der heute Abend kommt. Ja, auch solche Dinge gab es, weil unsere Handynummern waren bekannt und man wusste, man kann uns anrufen. Und wir dann überlegt haben, wo wäre das jetzt möglich? Wo kann der hinfahren und wo gibt's vielleicht nicht noch einen anderen Stand? Solche Dinge haben wir ganz, ganz viel in den ersten Tagen geregelt. Auch, wo können wir Gottesdienst feiern? Welche Angebote können wir machen? Also wir waren als Team unterwegs. Das war unglaublich. Für mich ist immer auch in so einer Krisensituation das Gebet eine Stütze. Ich habe in diesen ersten 3 Wochen nicht beten können, weil keine Zeit war, weil ich nicht die Worte hatte, weil das, was so vertraut war, leer geworden ist. Dein Reich komme, und Vater unser, oh, das war eine schwierige Bitte. Dein Wille geschehe, oh je. Oder so andere vertraute Worte, das ging irgendwie nicht. Aber ich habe gleich am Anfang erlebt, dass Freunde gebetet haben. Das war was ganz Wichtiges. Ich habe ganz viele Nachrichten bekommen, dass Leute gesagt haben, wir beten für euch. Ich kann mich noch erinnern, dass an einem Sonntag tatsächlich in ganz Deutschland für die Opfer der Flutkatastrophe gebetet wurde. Es ist mir ein großer Halt zu wissen, wir sind nicht allein, sondern da gibt es eine ganz große Solidarität, weltweite Solidarität fast, die uns trägt. Das hat mir geholfen. Es war wichtig, in diesen ersten Wochen das Sehen und Erleben und Spüren von außen gibt es ganz, ganz viele Menschen, die an unserer Seite sind. Das war vielleicht auch mit das Stärkste in all den Herausforderungen und chaotischen Situationen.
Du schreibst in dem Buch auch, dass wir keine Antworten finden auf die Frage, warum all dies geschehen ist, sondern wir sollen schauen, wozu, was machen wir daraus? Hast du Antworten auf diese Frage gefunden, jetzt beinahe 4 Jahre nach der Flut?
Solche Antworten kann man immer nur finden, wenn man schon ein Stück durch ist. Nun sind wir natürlich auch ein gutes Stück durch. Wozu? Ich habe immer während den ersten Wochen gesagt, das Ganze muss doch irgendwas bedeuten. Es muss doch irgendwas heißen für die Zukunft, dass wir hier das alles, dieses ganze Schlamassel alles erleben und dass wir uns da durchbeißen. Für mich wäre das Spannende ja tatsächlich, dass wir unser Leben ändern, dass das eine Erfahrung ist, die wir aus dieser Katastrophe mitnehmen. Ich ahne aber, dass wir das nicht wirklich schaffen, mehr auf unser Klima zu achten, mehr auf die Situation unserer Mitmenschen zu achten, solidarischer zu leben mit unseren Nachbarn, aber auch mit all denen auf der Welt. Ich ahne, wir haben dieses Wozu auch ein Stück verlernt oder der Alltag hat uns zu schnell wieder. Ich sehe, dass viele Menschen sich leicht daran erinnern lassen, wie das war und wie es wichtig war, aufeinander zu achten und dass uns das so viel bedeutet hat. Aber es spielt im Alltag eigentlich kaum noch eine Rolle. Der Egoismus ist wieder da, der Neid auf den Nachbarn, das Abgrenzen, das sind alles Dinge, die sind noch wieder da. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen destruktiv oder ein bisschen depressiv. Aber vielleicht ist das auch noch der Situation geschuldet, dass so viele Menschen auch immer noch an ihrem inneren Aufbau arbeiten. Dass so viele noch immer mit dem beschäftigt sind, was sie entweder in der Flutnacht oder in den Wochen danach erlebt haben. Da sind wir noch lange nicht durch. Da braucht es noch viel Zeit und viel Heilung.
Weil so viel anderes oben auflag, um was wichtig war, sich darum zu kümmern, ne? Also Dinge zu entscheiden. Was passiert mit meinem Eigenheim? Wie entscheide ich als Familie? Bleibe ich oder gehe ich? Was passiert mit meinem Lebenspunkt? Was ist mit meiner Arbeit passiert? Und das ist ja auch das, was uns vielmal begegnet in unserer Arbeit, dass ganz viele Dinge erstmal tapfer durchgestanden, ausgehalten und abgearbeitet wurden. Und die Selbstfürsorge, die an anderer Stelle uns im Podcast auch nochmal begegnet, weil auch das ein Resilienzfaktor ist, aus berechtigten Gründen erstmal hinten angestanden hat. Und auch dazu gehört natürlich, dass das, was alle gemeinschaftlich hier erlebt haben, ja auch immer bleiben wird. Das ist nichts, was weggeht.
Das wird ja immer da bleiben. Es wird zu unserer Lebensgeschichte gehören und uns immer prägen. Es wird immer als Verwundung auch da bleiben. Ja. Und als Narbe, die man spürt, wenn dann nochmal dran guckt.
Und gibt es was, wo du sagst, da hat sich jetzt mit dieser Erfahrung geteilt, mit der Nachbarschaft und den vielen Menschen, die auch betroffen sind, wo du sagst, da hat sich dein Blick aufs Leben geändert an der Stelle aufgrund dieser Erfahrung? Und sich vielleicht auch deine Werte verändert dadurch?
Mir ist das Stichwort Solidarität und was es bedeutet, nochmal sehr viel wichtiger geworden. Achtsam mit den Menschen umzugehen. Vielleicht oft mehr zu ahnen, als zu wissen, wie zerbrechlich so ein Leben sein kann und was es für Wunden gibt, die jeder und jede so mit sich rumträgt. Und die man vielleicht im Alltag gar nicht sieht und gar nicht mitkriegt. Also damit zu rechnen, dass nicht jeder als Superman und Superwoman innerlich riesig gut und heil aufgestellt ist, sondern dass es viel Verletztes, viel Verwundetes in uns gibt. Das ist so eins, also achtsamer miteinander umgehen. Aber auch die Solidarität mit der Welt ist mir nochmal anders bewusst geworden. Das Bemühen, dass diese Welt eine gute Welt bleibt. Das, all das, was es so schwer macht, auch gerade im Moment. Und das ist die Klimakatastrophe, das sind die Kriege, die so weit sind. Dass wir da auch die Verantwortung dafür tragen, auch in unserem kleinen Umfeld, dass es eine gute Welt, eine gute Schöpfung ist und dass noch ganz viele Menschen, die nach uns kommen, diese Welt kostbar und schön empfangen dürfen. Das ist ein Wert, der ist mir nochmal sehr in den Alltag auch übergegangen, was wie ich persönlich leben kann. Noch ein Wert ist mir nochmal neu aufgestrahlt, dass wir so auch als Kirche den Blick auf die Verwundeten haben dürfen und dass es bei uns auch einen Platz gibt für diese Verwundungen. Wir können nicht ständig von Wunden sprechen, das kennt ihr aus eurer Arbeit ja auch. Aber es muss auch möglich sein, dass man nochmal darauf zurückkommt. Und das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt für die, die mit den Menschen arbeiten, diese Wunden, diese Verwundungen auch offen zu halten.
Und bei all dieser Verletzlichkeit, was würdest du sagen, stärkt uns oder gibt uns Sinn im Leben?
Das Wissen, für manche ist es auch ein Glauben wollen, dass es jemanden gibt, der diese Welt, so chaotisch sie ist und so unübersichtlich sie für mich erscheint, der diese Welt in Händen hält, hat etwas Entlastendes. Wenn man sich dazu durchringen kann, zu glauben, da ist ein Gott, dem ist diese Welt nicht egal. Dem sind wir Menschen nicht egal, dem ist kein Gesicht und keine Lebensgeschichte egal. Und der will mithelfen, dass es heil wird, dass es gut wird. Und dass das etwas ist, was sehr entlastend sein kann, wenn ich nicht alles selber machen muss, wenn ich nicht derjenige bin, der für mein Glück und für mein Leben allein Verantwortung trägt und da das Beste daraus machen muss und jeden Kick noch mitnehmen muss, damit ich scheinbar gut leben kann. Ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist, so Sinn in meinem Leben zu finden. Denn ich weiß, wo mein Platz ist, wo ich hingehöre, wo man mich braucht, wo ich gebraucht bin und wo ich etwas dazu beitragen kann, dass es in dieser Welt besser wird, dann ist das, glaube ich, auch ein wesentlicher Resilienzfaktor.
Das ist so schön. Ich glaube, das dürfen wir einfach so stehen lassen. Und überleiten, dass das ja auch die Chance birgt, schöne Dinge wahrzunehmen. Wir sammeln mit unseren Gästen Marienstein-Momente für die Zuhörenden, die neu in den Podcast eingestiegen sind. Der Marienstein ist ein Stein, der im Schwerpunkt an der Ahr zu finden ist. Ich weiß nicht, Jörg, hast du auch schon Mariensteine gesammelt?
Ich habe sie weder gesammelt noch gefunden. Wahrscheinlich, ich bin oft an der Ahr unterwegs, aber selten in der Ahr. Und man muss ja in die Ahr klettern, um sie zu finden.
Aber wir erleben immer wieder hier in unserer Waschbar, dass Besuchende Mariensteine mitbringen. Also kleine türkisfarbene oder kleine und größere türkisfarbene Steine mit den unterschiedlichsten Vertiefungen, die aufgrund von Erzabbau im 15. und 16. Jahrhundert in Kombination zu Wasser, zu diesen funkelnden Muttergottessteinen, werden die so viel Begeisterung hier auslösen bei Groß und Klein. Wenn du jetzt auf den heutigen Tag schaust, dich an gestern erinnerst oder vielleicht auf die kommenden Tage schaust, gibt es einen so einen kleinen funkelnden Marienstein-Moment, den du mit den Zuhörenden und uns teilen möchtest?
Ja, gerne. Es hat was mit dem Wiederaufbau unserer Kirchen zu tun. Und tatsächlich gab es heute Morgen einen Moment, der Altar, der in Zukunft in St. Lorenzo stehen wird, kam an und ich habe ihn auf dem LKW gesehen und er wird jetzt wohl hoffentlich in der Kirche sein. Das ist ein sehr berührender Moment, weil damit deutlich wird, es geht voran. Und dazu passt ganz gut auch die Situation. Letzte Woche war ich in der Sakristei in Walpurzheim, auch da geht es voran und die Handwerker haben dort die Sakristei eingebaut und ich habe gespürt, wie mir die Tränen kamen, als sie das alles so schön gemacht haben. Und ich habe mich unglaublich dafür bedankt, dass die Handwerker so das so mit großer Liebe und diesen Raum jetzt nochmal herrichten und dass alles wieder in Ordnung kommt. Und das lässt so aufatmen, das lässt so viel Zuversicht wachsen, dass auch all die anderen Baustellen, die ja immer noch unser Tal prägen, auch genauso gut werden und es so schön überall wird, wie es jetzt an manchen Stellen ja auch schon ist. Das ist ein wirklich kostbarer Marienstein für mich.
Danke fürs Teilen. Nicole, hast du einen?
Ja, ich durfte in der letzten Woche das Kennenlernen von einer noch sehr jungen Frau und einer sehr hochaltrigen Frau begleiten. Und wir haben irgendwie über Stunden erzählt und total die Zeit vergessen. Und es war schön zu sehen, wie die beiden sich gut verstanden und irgendwie aus diesen vielen Jahren, die zwischen den beiden liegen, so was Besonderes geworden ist. Ich freue mich sehr, dass wir Ehrenamtler haben, die gerne mit anderen Menschen in Kontakt treten möchten und dabei aber selber ganz viel gewinnen. Mhm. Das war ein ganz schöner Moment. Danke, du.
Ich durfte oder musste in den letzten Tagen erleben, wie wertvoll in Beziehung sein kann. Es gab einen Katastrophenschutzeinsatz in Koblenz, Brand eines Mehrfamilienhauses. Und das war so wertvoll, die Kolleginnen und Kollegen des Katastrophenschutzes zu kennen und zu schätzen und einfach klar zu haben, wir müssen uns jetzt gerade nur anschauen und kein Wort wechseln. Und wir wissen, wir schaffen diese Chaosphase zusammen. Und jeder hat seinen Arbeitsauftrag und der Blick reicht. Und das ist klar, der eine geht links rum und der andere geht rechts rum, um genau dieses Tragen und Stützen übernehmen zu können, was die Herrschaften, die von diesem Vollbrand in dem Gebäude betroffen waren, so dringlich brauchten. Und so schwierig das auch war im Abarbeiten, war es einfach gut zu wissen, man trägt sich gegenseitig dadurch und die Perspektive war am Ende, alle sind untergebracht, alle haben wieder Wohnraum, alle sind versorgt und dann darf auch das wieder gut werden.
Ach, das ist eine Situation, die immer auch was mit unserem Körper machen kann, sowas mitzuerleben, davon zu hören, dass Menschen gerade eine schwere Krise durchleben, einen schlimmen Moment erleben durch Umwelteinflüsse, Feuer, Wasser, was auch immer uns auch mitnimmt. Deshalb ist es wichtig, nochmal tief durchzuatmen. Wir uns nochmal im Raum umschauen, ob der Außenkontakt immer noch genauso intensiv ist. Wenn er das nicht ist, kann man sich jetzt mal so ein bisschen einruckeln, vielleicht was schütteln. Wir sagen ganz herzlichen Dank,
sehr gerne, dass du
deine Erlebnisse und Erfahrungen mit uns geteilt hast und Hoffnung gemacht hast.
Mhm. Dankeschön.
Bis bald.
Bis bald.
Tschüss.